Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
Sonntagvormittag auf Antenne Bayern. Kurz nach neun. Ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast, der wahrscheinlich kein besserer sein könnte nach der Woche, die nachrichtentechnisch hinter uns liegt. Und trotzdem müssen und werden wir ihn Ende August mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden. Denn Peter Klöppel hört auf bei RTL aktuell. Umso schöner, dass er sich heute Vormittag die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Herr Klöppel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Peter Klöppel, kurz nach neun an einem Sonntagmorgen. Normalerweise, wie viele News-Plattformen haben Sie um diese Zeit an einem Sonntag schon gecheckt?
Wenn ich am Sonntag nicht lang schlafe, dann bin ich so vielleicht seit 8 Uhr wach. Da habe ich dann meine Mails gecheckt, da habe ich mal geguckt, was auf ntv.de läuft, was bei der New York Times und bei der Washington Post läuft. Vielleicht auch ein bisschen Spiegel Online, RTL habe ich mal geschaut. Also vielleicht so 5 oder 6, dann natürlich Instagram, guck mal kurz auf X vorbei, was da so los ist. Aber dann ist auch schon gut.
Da kann man sich ungefähr vorstellen, dass man als News-Anchor nicht wirklich eine nachrichtenfreie Zeit hat. Das ist nicht einfach ein Beruf, den man macht von 9 to 5.
Das ist richtig. Ich habe mich aber auch, sagen wir mal, bewusst dafür entschieden, keinen Beruf zu wählen, bei dem es nur um die Zeit zwischen 9 und 5 Uhr nachmittags geht, sondern einer, von dem ich sage, der beschäftigt mich tatsächlich fast mein ganzes Leben lang, weil ich den Beruf auf der einen Seite als Berufung verstehe, auf der anderen Seite aber auch als Hobby. Und je mehr man ein Hobby betreibt, desto mehr Spaß macht es auch. Und Journalismus war für mich auf der einen Seite immer ein Hobby, weil ich grundsätzlich ein neugieriger Mensch bin und Dinge gerne kommuniziere, aber halt auch ein sagen wir mal, liebgewonnenes Hobby, weil ich genau das machen kann, was ich gerne tue. Ich kommuniziere, ich spreche mit Menschen, ich stelle mir selber Fragen, beantworte Fragen und wenn man das dann auch noch mit Freude tut, ist eigentlich alles gut.
Na, der Journalist muss ja auf jeden Fall eine große Portion Neugier mitbringen. Sonst kann man den Beruf, glaube ich, gar nicht machen und diese Neugier verlässt einen ja nicht.
Das ist richtig. Das ist manchmal auch ein Problem. Ich gebe zu, dass ich mich manchmal selber am Ohr ziehen muss, wenn ich den Abend um 11 Uhr vorm Schlafengehen nochmal schnell über die Websites rüber gucke von den großen Medien, die ich verfolge. Mhm. Und meine Frau dann auch sagt, so, jetzt komm aber mal hier. Es wird jetzt langsam Zeit. Du brauchst deine 8 Stunden Schlaf. Dann ja, dann weiß ich auch, es kann ein bisschen eine Bürde sein. Aber als beispielsweise die Nachricht über das Attentat auf Donald Trump kam, lag ich schon im Bett, habe schon geschlafen. Und wer hat uns angerufen und angetextet? Das war unsere Tochter, die in New York lebt. Die war natürlich noch wach und dann waren wir beide natürlich auch erstmal hellwach.
Seit 1992 sind Sie News-Anchor von RTL aktuell. Wir leben in einer Zeit, und jetzt habe ich auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, die ich so in der Form noch nicht erlebt habe. Sie haben das Attentat auf Donald Trump am vergangenen Sonntag erwähnt. Es war sicherlich auch für Sie eine sehr nervenaufreibende Woche. Mit welchen Gefühlen blicken Sie da derzeit nach Amerika?
Amerika ist in einem, sagen wir mal, Konflikt mit sich selber. Über die vergangenen Jahrzehnte in erster Linie ist die Polarisierung in der Gesellschaft weiter fortgeschritten. Viele Menschen hören einander nicht mehr zu, bewegen sich nur noch quasi in den Blasen, in den Filterblasen, die sie sich selber eingerichtet haben, in denen sie sich wohlfühlen, diskutieren nicht mehr, nehmen nicht mehr andere Argumente wahr, die möglicherweise der eigenen Überzeugung entgegenstehen. Mhm. Und das schlägt sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens nieder. Und leider führt es auch dazu, das haben wir jetzt gerade gesehen, aber auch in anderen Situationen, dass Gewalt auf der einen Seite seien es nur Worte, aber dann auch als Taten leider alltäglich geworden sind. Und das ist etwas, was wir natürlich in sowieso keiner Weise gutheißen können, das ist ja eh klar. Aber es zerreißt natürlich auch eine Gesellschaft immer mehr und es wird immer schwieriger, diese Kluft zu überwinden zwischen der einen und der anderen Seite. Noch dazu vor dem Hintergrund, dass es ja nicht nur, sagen wir mal, die eine und die andere Seite gibt, sondern immer auch noch einen Mittelgrund, in dem viele Millionen Menschen leben, die sich auch nicht so richtig entscheiden können, für wen oder für was sollen sie jetzt eigentlich sein.
Wäre das anders? Hätte Amerika ein ähnliches Parteiensystem wie wir?
Mit Sicherheit. Aber daran können wir nun mal nichts ändern. Es geht ja auch nicht nur um das Parteiensystem, sondern auch um das Wahlsystem. Es wird immer nur quasi der gewinnen, der eine Mehrheit der Stimmen auf sich vereint. Und dieses Mehrheitswahlrecht ist etwas, was dann tatsächlich dazu führt, dass wir auch nur noch zwei Parteien haben. Das gleiche Problem sehen wir ja auch in Großbritannien, wo wir ja über einen langen Zeitraum eigentlich immer nur eine Frontstellung hatten zwischen Labour und Tories. Also so gesehen leben wir hier in Deutschland mit unserem Mehrparteiensystem, mit all seinen Schwierigkeiten, mit all seinen Klippen, die es zu umschiffen gilt, mit all den Koalitionen, Koalitionsmöglichkeiten, die wir nach Wahlen haben, eigentlich noch auf der Sonnenseite des politischen Lebens.
Dass Donald Trump eine sehr streitbare und auch umstrittene Person ist, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr tiefer einsteigen. Dennoch ist die Lage trotzdem auch für uns hier aus dem Ausland momentan nicht ganz klar. Joe Biden hat ein paar Auftritte hingelegt, die sehr verstörend waren, also auch für deutsche Zuschauer und Medienkonsumenten verstörend waren. Dieses Attentat auf Donald Trump, hat das die Wahl im Grunde genommen schon entschieden?
Soweit würde ich nicht gehen, aber die Chancen für Donald Trump sind im Moment dadurch besser geworden, dass er seine Basis nochmal mobilisieren kann, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas gebröckelt hat nach den Urteilen gegen ihn in den vergangenen Monaten. Er kann sie mobilisieren, indem er ihnen jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder klar machen wollen wird, was für ein starker Führer, eine starke Führerpersönlichkeit er ist, dass er sich nicht unterkriegen lässt, dass auch Attentate auf ihn nicht dazu führen, dass er aus dem Rennen ausscheidet. Also wenn er einen Grund für eine und einen Weg für eine Mobilisierung seiner Anhänger oder auch der Unentschlossenen sucht, dann hat er den jetzt mit Sicherheit gefunden und wird das auch für sich nutzen. Und das kann dazu führen, ja, dass es in dem ohnehin extrem engen Rennen dann für ihn Vorteile geben wird, wenn es dann Anfang November heißt, jetzt bitte den Stimmzettel abgeben.
Für uns Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, also Menschen, die nicht so tief drinstecken in den Nachrichten, die ganzen komplexen Zusammenhänge nicht ganz so gut begreifen, vielleicht wie Sie. Sie kennen die Vereinigten Staaten besser vielleicht als jeder andere deutsche News-Anchor zumindest. Sie sind verheiratet mit einer Amerikanerin seit 1993. Sie haben Familie in den USA. Sie werden in Zukunft auch wieder mehr Zeit in den USA verbringen. Man schaut so ein bisschen irritiert auch darauf, wie, ich sage jetzt mal, die Personalie Joe Biden scheinbar zumindest öffentlich noch nicht in Frage gestellt wird von demokratischer Seite. Klar, auf X wird darüber viel diskutiert, aber man hält dran fest. Und für uns als deutsche oder als bayerische Medienkonsumenten denkt man sich, Mensch, wieso gibt's da nicht irgendwie die Alternative Kamala Harris oder was auch immer? Wieso wird da so festgehalten an Joe Biden?
Lange Geschichte und ich versuche es irgendwie so kurz wie möglich zu machen. Es ist beileibe nicht so, dass die Demokraten alle an ihm festhalten. Auf das quasi Gremium oder die Gruppe, auf die in erster Linie geguckt wird, sind jetzt die Kongressabgeordneten, also sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Da gibt es zwar lauter werdende Stimmen, aber beileibe keine Mehrheit der Abgeordneten oder Senatoren, die sagen, Joe Biden ist nicht mehr unser Kandidat. In der Bevölkerung sieht es ganz anders aus. Eine deutliche Mehrheit, ich glaube 75 oder bis zu 80% der Bürger in den USA sind der Meinung, Joe Biden ist zu alt für diesen Job. Und auch bei vielen demokratischen Wählern herrscht diese Stimmung ganz eindeutig vor, und zwar nicht erst seit seinen Aussetzern bei diesem Fernsehduell, sondern auch schon vorher. Nur hatte man lange gehofft, in Anführungsstrichen, dass er es irgendwie hinbiegt, mit seiner ja doch zwar politischen Erfahrung, aber auch gleichzeitig mit seiner Schwäche, dass er einfach nicht mehr so deutlich sprechen kann, nicht mehr so klar nach vorne artikuliert, dass er den Faden verliert, dass er mit dieser Schwäche also umgehen kann und seine Erfahrung mehr oder weniger dann doch die größere Rolle spielt bei der Wahlentscheidung für die Demokraten. Daran hat man lange festgehalten, weil man glaubte, der kriegt das irgendwie hin. Jetzt hat man gesehen, nein, er kriegt es nicht mehr hin. Und was man natürlich noch mehr sieht, ist, mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat, mit jedem Jahr wird es eher schlechter als besser. Er ist, man könnte fast sagen, auf so einer Art schiefen Ebene, die mit Seife eingeschmiert ist. Er rutscht einfach, und das ist tragisch, aber auf der anderen Seite auch in der Natur des Menschen bedingt, er rutscht einfach immer weiter ab. Jeder Schritt, den er tut, ist ein Schritt der ihn näher an ein hohes Alter heranträgt, in dem bestimmte Leistungen so nicht mehr vollbracht werden können, wie wenn man 50, 60 oder vielleicht auch noch gerade Anfang 70 ist. Und man hat gehofft in den vergangenen 4 Jahren, dass vielleicht bei ihm selber diese Einsicht irgendwann auch mal eintritt. Und deswegen hat man auch immer darauf gewartet, wann bringt er denn jetzt tatsächlich mal Kamala Harris in den Vordergrund, gibt ihr mehr Möglichkeiten, sich zu profilieren. Man hat auch gehofft, dass sie mehr Möglichkeiten nutzt, sich zu profilieren. Das alles ist nicht passiert, weil man auch irgendwann gesehen hat, der Gegenkandidat wird Donald Trump sein. Mhm. Und Joe Biden hat Trump geschlagen in einem Moment, wo keiner daran gedacht hat, dass man Trump schlagen kann. Und das ist quasi das Guthaben, das er jetzt angesammelt hat, das er aber immer mehr aufbraucht und von dem bald nicht mehr viel da sein wird.
Mhm. Freuen Sie sich darauf, diese spektakuläre Wahlnacht, also Stand heute, mit einer Tüte Chips auf dem Bauch zu Hause verbringen zu dürfen, um sich das Spektakel als Privatperson einfach nur im Fernsehen anzuschauen und nicht selbst mittendrin im Geschehen zu sein? Oder ist da auch was Seltsames dabei auf der Gefühlsebene?
Ja, da weiß ich mehr als Sie. Also ich weiß, dass ich an diesem Wahlabend hier in Köln sein werde und als Co-Kommentator unseren beiden Neu-Anchor-Woman und Anchorman zur Seite stehe und versuchen werde, ein wenig zu erklären, was wir da in den USA in den vergangenen Monaten und Jahren gesehen und erlebt haben und vielleicht auch eine Perspektive aufzubieten. Also nein, Chips wird es nicht geben, wahrscheinlich ein Glas Wasser und manchmal, wenn ich Glück habe, vielleicht auch ein kleines belegtes Brötchen. Aber ich bin die ganze Nacht über wach.
Ach wunderbar, das sind doch schon mal gute Nachrichten. Ich habe schon gesagt, Sie haben angekündigt, Sie werden mehr Zeit verbringen in Amerika. Was mögen Sie an diesem Land?
Zum einen ist es die Heimat meiner Frau. Mhm. Ich liebe meine Frau und freue mich, dass ich mit ihr mehr Zeit in ihrer Heimat verbringen kann. Und das ist dann quasi fast schon der Standardsatz, den man über Amerika immer wieder hört. Ich liebe die Möglichkeiten, die man dort hat. Unbegrenzt sind sie nicht, aber doch in Teilen deutlich größer. Ich liebe den Platz, den man dort hat. Ich liebe, dass ich bei schönem Wetter Dinge machen kann, die mir Spaß machen, also viel Sport beispielsweise, auch Reisen. Und unsere Tochter lebt in den USA und wir werden versuchen, mit ihr mehr Zeit zu verbringen, als das jetzt der Fall ist und das jetzt möglich ist.
Die ist eine wunderbare Singer-Songwriterin, eine tolle Musikerin, steht mit der Gitarre auf der Bühne, tritt auf in Clubs in Brooklyn, in New York. Man kann sich ein paar Videos anschauen auf Instagram und auf YouTube. Sitzt dann der Papa da auch im Publikum, wenn die Tochter auf der Bühne steht mit Gitarre?
Ja, das habe ich auch schon getan, aber nicht immer. Ich versuche es jetzt öfter zu machen. Mhm. Aber unsere Tochter macht diese Singer-Songwriter-Ausflüge tatsächlich am Feierabend. Sie hat einen sehr anstrengenden Job. Sie ist bei einem großen Plattenlabel beschäftigt, ist dort Director und hat also sozusagen die Musik zwar immer noch als ihre Herzensangelegenheit, aber das selber Musizieren ist tatsächlich mehr eine Feierabendbeschäftigung. Mhm. Die langen Tage von morgens um 8 bis abends um 8 sind meistens mit einem in Anführungsstrichen ganz normalen Job gefüllt.
Ja, ganz normal in der Plattenbranche, kann man auch in Anführungsstrichen
setzen, ja, genau.
Von wem hat sie denn diese Sensitivität, die man bei ihr spürt in der Musik? Auch wenn sie das nicht hauptberuflich macht, aber es ist doch deutlich spürbar. Ist es eher von der Mama oder eher vom Papa?
Ich glaube, das ist eher von der Mama. Was sie mit Sicherheit von mir vielleicht auch mitbekommen hat, ist der, sagen wir mal, aber das hat meine Frau natürlich auch, der kritische Blick auf alles, was so um sie herum stattfindet und vielleicht auch ein bisschen das Talent, das in Worten auszudrücken. Also sie schreibt beständig und sehr viel über alles, was ihr durch den Kopf geht. Das finde ich gut und wichtig, denn vieles von dem, was uns ja beschäftigt, das fressen wir so in uns rein. Mhm. Ich finde, dass Musik ein wunderbares auch Ventil und eine Ausdrucksform sein kann, um die Dinge quasi nicht so sehr anzustauen, dass sie dann irgendwann auch zur Belastung werden.
Was hören Sie denn für Musik?
Oh, also es ist ein weites Feld. Also auf dem Weg zur Arbeit Im Moment höre ich lustigerweise die Hochzeit des Figaro, Le Nozze di Figaro, von Mozart.
Wow.
Weil ich manchmal brauche ich ein bisschen fröhliche klassische Musik. Mhm. Neulich habe ich Mahler gehört, 5. und die 9. Symphonie. Das war auch mal für mich was Neues. Ich höre aber auch gerne zeitgenössische Musik, also jetzt Pop jetzt nicht unbedingt, aber ich habe eine Band, der ich sehr gerne folge und wo ich mich immer freue, wenn ich das auch manchmal auf dem Weg zum Feierabend lautstellen kann. Die heißt The War on Drugs, eine nordamerikanische Band, sehr schöne Rockmusik, nicht zu verrückt. Ich höre auch immer wieder mal meine gute alte, Genesis Collection aus den frühen 70er Jahren. Also nicht das, was dann quasi kam nach dem Weggang von anderen großen Musikern in dieser Band.
Mhm.
Also es ist viel, aber es besteht tatsächlich, würde mal sagen, ein Drittel mindestens aus klassischer Musik.
Die Nachrichtenlage in den letzten 4 Jahren hat mit uns als Gesellschaft und mit jedem Menschen individuell natürlich was gemacht. Das geht nicht spurlos an einem vorüber in Zeiten, wo man das Gefühl hat, eine Schreckensnachricht jagt die nächste. Wie ist es für Sie gewesen, in all den Jahren immer mittendrin zu sein in den, ja, auch Schreckensnachrichten der Welt? Macht das nicht was mit der mentalen Gesundheit?
Also ich würde sagen, ich bin mental sehr stabil und auch gesund. Dass es mich natürlich beeinflusst, dass es mich manchmal extrem traurig macht, was ich sehe, erlebe, auch verkünden muss, gehört dazu. Das wusste ich von Anfang an. Ich habe mir in gewisser Weise ein etwas dickeres Fell zugelegt über die Jahre. Ich lasse nicht mehr alles so nah an mich ran. Ich suche mir meine, sagen wir mal, Ausgleichsmöglichkeiten. Das können manchmal auch Meldungen im täglichen Leben sein, von denen ich sage, Mensch, das ist jetzt mal so positiv, das verkünden wir unseren Zuschauern auch.
Mhm.
Oder das ist so lustig oder es ist so außergewöhnlich, auch kreativ und kreativ machend, also konstruktiv in dem Sinne, dass wir das auch mit übermitteln sollten. Also ich lasse, ja, schlechte Nachrichten bis zu einem gewissen Maß an mich heran, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Ich habe Gott sei Dank auch immer noch ein soziales Umfeld, das mich dann auch immer wieder mal einnordet und auch beruhigt. Und wir haben viele Dinge, über die wir reden, die jetzt gar nichts mit Nachrichten zu tun haben oder Dinge zu tun, die nichts mit Nachrichten zu tun haben, sodass ich mich da doch sehr geerdet fühle und ja jetzt nicht deprimiert aus meinem Berufsleben ausscheide.
Es gibt einen wunderbaren deutschen Film, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der heißt Free Rainer. Und da wird das Szenario gemalt, wie die Welt wohl wäre, wenn wir ihr nur noch gute Nachrichten verkünden würden. Also wenn in allen Nachrichtenmagazinen praktisch nur noch gute Nachrichten verbreitet würden, ob das Auswirkungen hätte auf unsere Gesellschaft und vielleicht sogar förderlich wäre für diese Gesellschaft. Wie wäre wohl eine Welt, die voller guter Nachrichten ist? Was sie natürlich nicht ist, aber...
Genau, sie wäre irreal. Sie ist leider nicht so. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen. Nachrichten ist ja die Übermittlung von Dingen, an denen die Menschen ein Interesse haben. Und das Interesse kommt oft daher, dass sie sagen, was ist passiert? Und passiert heißt ja oft auch, was ist Außergewöhnliches geschehen? Wir berichten nicht über die 1200 sicher gelandeten Flugzeuge auf dem Flughafen Frankfurt-Rhein-Main, sondern natürlich über das eine, bei dem möglicherweise was schiefgegangen ist. Ich würde mir wünschen, es wäre nicht der Fall, aber so ist es nun mal. Nachrichten leben jetzt nicht von schlechten Nachrichten, sondern sie leben davon, dass wir eine Realität abbilden. Und in dieser Realität gibt es gute und es gibt weniger gute Dinge. Es gibt schreckliche Dinge und sehr schöne Dinge. Wir versuchen, so weit wie es geht, ein möglichst komplettes Bild abzubilden. Aber wir wissen auch, das menschliche Gehirn braucht auch immer wieder diese Trigger, könnte man fast sagen, die ihm bedeuten, Achtung, nicht alles in dieser Welt ist wunderbar und Sahnetorte, sondern es gibt halt auch ganz viele Dinge, die uns beschäftigen müssen, weil wir dann wiederum auch die Beschäftigung mit diesem Thema als einen Ausweg aus einer schwierigen Situation nutzen können. Also so gesehen, ja, es gehört leider dazu, aber die Mischung macht's.
Sie sind bekannt dafür, kein Meinungsmacher zu sein, sondern immer angehalten zu sein, in einer neutralen Position zu bleiben, was ja auch eigentlich für uns Medienmenschen und für Journalisten Basisausstattung ist oder sein sollte im besten Fall. Ist das in den letzten Jahren teilweise ein bisschen verloren gegangen? Oder dürfen wir Medienmenschen, ich sage jetzt mal ganz bewusst wir, uns wieder mehr darauf besinnen, neutraler zu sein?
Ich denke, wir haben eine große Vielfalt von Medien, auch von Darstellungsformen in den Medien. Und wenn es um Nachrichten geht, bin ich der festen Überzeugung, dass wir so neutral bleiben sollten, wie es überhaupt nur geht. Mhm. Wir haben andere Formen, wir haben Kommentare, wir haben auch Websites, auf denen man sehr viel stärker seine Meinung vertreten kann. In den sozialen Medien passiert das ja ohnehin. Es gibt auch Medien, die von sich selber sagen, wir sind ganz bewusst so oder so ausgerichtet. Da kann man das dann auch bekommen, wenn man das gerne haben und lesen möchte. Aber für mich als Nachrichtenmoderator stand eigentlich immer im Vordergrund, ich versuche, so gut es geht und so neutral es geht, die Realität abzubilden. Und die Meinung mögen sich unsere Zuschauenden, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dann bitte selber bilden. Mhm. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich auch schon, die Frage der Auswahl ist ja eine, man könnte sagen, milde Form der Kommentierung. Bestimmte Dinge, wenn wir die in den Vordergrund stellen, dann kommentieren wir ja schon damit und sagen damit, wir Journalisten sind der Meinung, das ist jetzt wichtig. Dafür braucht es dann aber auch Journalisten, die tatsächlich das Wichtige vom Unwichtigen und das Relevante vom Irrelevanten unterscheiden. Aber auch da sind wir, glaube ich, in Deutschland auf einem wirklich sehr geraden Wege und müssen uns da keine Sorgen machen, dass wir hier, sagen wir mal, in Indoktrination abgleiten oder in irgendeine Form von Zensur geraten.
Mhm. Man hat Sie auch in all Ihrer Karriere so gut wie nie gesehen in Talkshows oder in irgendwelchen Gameshows. Ich habe aber mal in einem Interview von Ihnen gehört, dass es sehr wohl Anfragen gegeben hat, die Sie aber alle stoisch abgelehnt haben. Werden wir Sie denn in Zukunft häufiger in Talkshows oder in Gameshows sitzen sehen?
Garantiert nicht, nein. Das hängt schon damit zusammen, dass ich nicht so schnell erreichbar bin und mal schnell um die Ecke nach Ossendorf ins Talkshow, Gameshow oder Unterhaltungsstudio reisen kann. Und wenn, dann wäre das mit großem Nein. Das wird nicht passieren. Ich bin ja manchmal auch in Talkshows gewesen, aber wirklich nur sehr selten. Ich war 2-3 Mal vielleicht in der Gameshow, habe festgestellt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und das ist auch schon alles lange her, wird sich keiner dran erinnern. Ich habe auch selber mal einen Nachrichtenquiz moderiert. Das hat damals Rudi Carrell produziert und ich fand diese 3 Sendungen, die wir gemeinsam gemacht haben, extrem bereichernd für meinen Horizont. Habe aber auch danach gesagt, es ist nicht mein Ding, auf der Showtreppe unterwegs zu sein und Applaus, Applaus und schieß mich tot. Also das alles ist nicht mein Ding. Ich habe mich immer sehr wohl im Fernsehstudio, im Nachrichtenstudio gefühlt und habe dann auch nie irgendwas anderes vermisst.
Sie haben eine Gemeinsamkeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen vom Radio und Menschen, die diesen Beruf nicht ausüben, für die ist es vielleicht schwer vorstellbar. Sie haben das dem Stern mal verraten. Sie haben einen klassischen Moderationsalbtraum, einen News-Anchor-Albtraum. Den haben wir beim Radio nämlich auch, nur in anderer Form. Was ist denn ein klassischer News-Anchor-Albtraum?
Es ist 18.40 Uhr und ich weiß, dass ich um 18.45 Uhr on air bin, also auf Sendung. Mhm. Und finde den Weg zum Studio nicht oder habe meine Zettel nicht bei mir, dann ist es 18.43 Uhr, ich suche immer noch händeringend. Und wo ist jetzt eigentlich meine Hose? Es ist 18.45 Uhr und ich stehe im Studio und der Prompter fährt nicht oder die Blätter sind alle runtergefallen. Ich weiß nicht, worum es geht und es ist 18.47 Uhr und ich wache auf und merke, Gott sei Dank, es war nur ein Traum. Das ist so der klassische, sagen wir mal, News-Anchor-Albtraum. Der aber lustigerweise auch immer nur dann auftaucht, wenn ich nicht hier, sagen wir mal, bei der Arbeit bin, sondern im Urlaub, in den Ferien unterwegs oder was auch immer. Also wenn mein Hirn beginnt so langsam
zu verarbeiten, ne?
Sich zu entspannen, genau, dann kommt es auf lustige Ideen. Und ja, bei der Verarbeitung entstehen dann solche Träume.
Beim Radio ist es, dass man am Mischpult steht und alle Knöpfe drückt und nichts passiert.
Nichts passiert, ja, das kann ich mir vorstellen. Oder Sie haben irgendwie auf dem Mischpult den Knopf gedrückt und es kommt die falsche Musik oder es kommt der falsche.
Oder alles läuft gleichzeitig.
Ja,
Werbung
genau.
Und alle Songs laufen gleichzeitig und egal welche Knöpfe man drückt, nichts passiert. Also.
Ja. Und was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass wir über die Jahre gelernt haben, diese Situation nicht entstehen zu lassen. Wir sind fokussiert und konzentriert, wenn wir im Radiostudio sind oder im Fernsehstudio. Das hilft uns bei unserer Arbeit. Und wie gesagt, wenn wir das dann gerade mal nicht machen müssen, dann entspannt das Gehirn und sagt sich, ach, wie schön, ich kann auch mal anders. Jetzt zeige ich dir mal, wie das wäre, wenn es anders ist. Gott sei Dank passiert es nur im Traum. Ich war noch nie zu spät im Studio.
Das werde ich mir behalten. Das ist eine ganz schöne Perspektive auf diesen Traum. Herrlich. Ende August ist Schluss übrigens nicht nur für Peter Klöppel, sondern auch für die Kollegin Ulrike von der Gröben. Wird es denn eine fette Party geben?
Ja, yeah. Es wird eine Party geben und zwar rund um unsere letzte Sendung. Es wird irgendwelche Überraschungen geben bei dieser Party, von denen ich nichts weiß. Ich weiß nur, dass an Überraschungen gearbeitet wird. Wie die aussehen, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Wir machen natürlich unsere letzte Sendung gemeinsam, wie immer, um 18.45 Uhr. Und dann gucken wir mal. Es kommen ja eine ganze Menge Leute, die Tschüss sagen. Und wir sagen, es ist ein Abschied ohne Tränen. Und ich hoffe, dass wir viel zu lachen haben.
Was werden Sie danach als allererstes tun?
Unsere Tochter kommt aus den USA hierher nach Deutschland und wir werden am Tag nach der Sendung ans Mittelmeer fahren und ein wenig das Mittelmeer erkunden für 10 Tage. Also so gesehen Urlaub.
Sehr gut. Was glauben Sie, werden Sie nach Ihrer Zeit bei RTL aktuell eine ganze Zeit lang nicht mehr tun? In die Maske müssen.
Ja, jetzt muss ich sagen, genau, das wird wahrscheinlich das Schönste sein, weil ich nicht gerne in der Maske bin, obwohl die Kolleginnen und Kollegen dort ganz, ganz fantastische Menschen sind und wir immer viel Spaß miteinander haben. Aber ich mag es nicht, wenn an meinem Gesicht so rumgezuppelt und gemacht und geschmiert wird. Ich mag das Gefühl von Maske auf dem Gesicht nicht. Also so gesehen, das werde ich nicht vermissen. Ich weiß aber auch, dass es so ein bisschen dazugehört, um mich in den Moderationsmodus zu versetzen. Ich weiß, ich muss geschminkt sein, um mich im Studio gut und wohl zu fühlen. Mhm. Das gehört einfach dazu. Ja, die Maske werde ich nicht vermissen. Was werde ich sonst nicht tun? Ich werde wahrscheinlich aus vielen E-Mail-Verteilern rausfliegen, weil ich ja dann auch keine E-Mail-Adresse hier bei RTL mehr habe. Also ich werde vieles nicht mehr mitbekommen, was hier im Haus passiert. Das wird mich jetzt aber am Morgen auch nicht irgendwie auf die Palme treiben, sondern ich würde sagen, okay, gut, ich muss es auch nicht mehr wissen.
Peter Klöppel, viele Millionen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer werden Sie vermissen. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Oh. Ich kann mir die Nachrichtenlage ohne Sie ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Ich bin sehr gespannt, ob Sie so ganz abtauchen oder ob wir Sie hier und da immer mal wiedersehen. Ich glaube, Sie würden vielen Menschen eine große Freude machen.
Also so hier und da immer mal wieder, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Aber im Nachrichtenstudio regelmäßig um 7:15, nein, das wird nicht mehr passieren. Sorry.
Die letzte Frage muss ich Ihnen stellen. Wer wird Präsident der Vereinigten Staaten?
Wenn ich das beantworten könnte und mit Sicherheit sagen könnte, dann wäre ich ein reicher Mann. Denn dann würde ich jetzt auf bestimmte Namen setzen und würde vielleicht auch mein Wissen verkaufen, das tue ich nicht, ich weiß es nicht. Es ist einfach immer noch so viel Zeit bis zur Wahl, es kann noch so viel passieren. Und genau das haben wir vor ein paar Wochen auch gesagt. Also es hieß, oh Mensch, also das ist ja jetzt, wie geht's denn aus? Und ich habe immer wieder gesagt, Leute, es sind noch 5 Monate, es sind noch 4 Monate, es kann noch so viel passieren. Und wenn wir jetzt nur einfach mal zurückgucken, was zwischen Anfang Juni und Mitte Juli passiert ist, es ist so viel und es hat wahrscheinlich eine Auswirkung auf das Wahlergebnis. Aber was kann danach noch passieren? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die gläserne Kugel. Ist auch gut, dass ich die nicht habe. Denn dann bleibe ich auch tatsächlich neugierig und gespannt. Und das ist, glaube ich, auch für Nachrichtenjournalismus, Nachrichtenjournalisten ganz besonders, extrem wichtig.
Also House of Cards ist auf jeden Fall eine Ponyclub-Serie dagegen.
Also es wurde noch kein Hund erwürgt, ich weiß es nicht.
Ach bitte nicht auch das noch. Nee. Peter Klöppel, ich danke Ihnen von Herzen für das nette Gespräch, wünsche Ihnen für Ihre Zukunft mit Ihrer Familie nur das Allerbeste und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Dankeschön.
Okay, danke Ihnen für das Gespräch.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.